Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and everyone in between, jetzt gibt's folgende Situation. Daniel Hödmann ist wieder da und er freut sich richtig, dass er dass er endlich wieder da ist, denn wir haben nämlich gerade schon angefangen, diesen Podcast zu machen und irgendwie hat das Aufnahmegerät nicht angefangen aufzunehmen, wie es eigentlich sollte. Das hatten wir schon ein paar Mal. Ich weiß nicht, ich war so aufgeregt, konnte nicht nochmal draufdrücken. Hab nicht nachkontrolliert.
Er war so aufgeregt, mich zu sehen.
Auf jeden Fall. Und da hat Daniel schon ganz viele Sachen erzählt. Er hat viel über Matzen erzählt, weil das war sein Konzert des Herzens, was er jetzt am Freitag geguckt hat. Und hat viele gute Sachen gesagt über das Publikum, die wir jetzt heute nicht wiederholen wollen.
Das ist so dumm.
Nee, ist es auch so dumm. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass wir es jetzt nicht drin gelassen haben, dass du dich so ein bisschen pikiert hast über das Festival, weil du musst ja erstmal wieder langsam reinkommen, weil ich ja schon gesagt habe, vielleicht sind ja auch die einen oder anderen NeuhörerInnen mit dabei.
Hallo, liebe NeuhörerInnen.
Und bevor man, weißt du, bevor du dich halt wieder so selbst ins Abseits stellst, komm doch erstmal rein und weiß, dass du wieder in der Öffentlichkeit stehst mit dem, was du halt am Wochenende so erlebt hast, mit dem, was du halt in diesen Monaten des Nicht-Daseins erlebt hast. Und geh doch einfach erstmal in dieses Suche. Hi, mein Name ist Daniel Hüttmann. Ich habe 6 Wochen 50 Shows Let's Dance gemacht.
Aber findest du nicht, dass das gemein ist gegenüber unseren alten Zuhörern, die das lieben, was wir hier machen? Also die Neuen werden das wahrscheinlich auch irgendwann lieben, aber die wollen das ja.
Also die haben da ja Bock drauf. Du sagst, dass die das wollen.
Nee, natürlich, die haben doch Bock darauf. Und außerdem habe ich gar nicht so hart gerantet. Ich habe überhaupt nichts Schlimmes gesagt, tatsächlich.
Du hast Matzen im Prinzip mit Freiwild verglichen.
Nee, das habe ich überhaupt nicht, kein Stück.
Na gut,
du
hast das Publikum von Freiwild mit Matzen verglichen.
Das, so kann man sagen. Und Onkels und Rammstein, das kann man sagen. Trotzdem war das Matzen-Konzert war schön. Mehr habe ich gar nicht. Ich habe überhaupt nichts Schlimmes
gesagt. Ja, du hast gesagt, es war schön. Du hast gesagt, es war gut.
Ja, es war gut, genau. Soundtechnisch war das halt nicht so. Aber wo wir gerade darüber gesprochen haben, das schönste Konzert war auf jeden Fall das Turnstile-Konzert in der Sporthalle. Wir waren mit Let's Dance in der Barclaycard Arena, haben samstags eine normale Show gespielt und Sonntag eine Frühshow. Und dann habe ich die Kids halt ins Hotel gebracht und dann habe ich mich ins Taxi gesetzt und bin ab zur Sporthalle geflitzt.
Papa muss jetzt mal zu Turnstile, zu den anderen Kids.
Und die haben überhaupt nicht verstanden, wo ich hin wollte. Die haben überhaupt, also das war so, wo willst du jetzt hin auf dem Konzert? Was ist denn mit dir los? Ich so, jo, das wird super. Und das war wirklich super. Das war, Merchandise-Preise hatten wir gerade, T-Shirt 50 Euro, Hoodie 100 Euro, ist ein bisschen dolle, wenn es im normalen Online-Store 30 und 50 kostet. Egal, muss ja auch verschifft werden, der ganze Scheiß. Ne?
Richtig, Deutschland ist teuer.
So, aber das Konzert war der Shit. Und Hamburg hatte Bock. Hamburg hat richtig Bock. Alter, da war ein Moshpit. Leck mich am Arsch. Ich habe gedacht, dass die Deutschen das nicht hinkriegen. Also ich habe die Tour ja verfolgt auf TikTok und überall, wo die gespielt haben, es war ja absurd. Also wirklich von der ersten bis zur letzten Reihe auf den Tribünen, die Leute sind ja wirklich kollektiv ausgerastet bei dieser Band. Das war ja der absolute Wahnsinn. Und ich habe noch gedacht, so, boah, wenn die nach Deutschland kommen, ob die das auch hinkriegen? Also weißt du, ob wir deutschen Kartoffeln das auch hinkriegen können, noch so abzugehen? Auf jeden Fall. Selbst ich bin runter und gesprungen und
echt, fand auf einem Bein oder was?
Das war irre. Das war was, das hat so Bock gemacht.
Hast du Hartmut Engler gemacht? Ja. Hast dir Indianer-Kopfschmuck aufgesetzt und hast, wo sind all die Indianer hin?
Das habe ich gemacht. Und dann habe ich ein Video gemacht und habe das dann bei uns in die Let's Dance-Gruppe gepostet. Und ich sag mal so, am anderen Morgen waren die Reaktionen irgendwie so, geht's dir gut? Hast du dir wehgetan? Das war schon ein bisschen süß. Aber das Konzert war geil, es hat voll Bock gemacht.
Geil. Gibt's irgendwelche Anekdoten, die du erzählen kannst von diesem Let's Dance-Kosmos, weil der ist ja voll aus meiner Range ist und ich ja mit sowas überhaupt gar nichts zu tun habe.
Es war ja auch voll aus meiner Range. Also ich habe sowas ja auch noch nie gemacht.
Ja, aber du hast es ja erlebt.
Ich habe es erlebt, genau, aber ich wusste ja auch nicht, auf was mich zukommt. Wir haben eine Woche geprobt in Riesa und dort habe ich diese ganzen TänzerInnen kennengelernt und auch die Promis kennengelernt. Und ich glaube, wir wussten alle am ersten Tag nicht so ganz genau, was wir voneinander halten sollen. Die haben sich gedacht, was will dieser tätowierte Metal-Pulli-Hardcore-tragende Typ denn hier? Das hat tatsächlich ab dem zweiten, dritten Tag hervorragend funktioniert, weil ich habe einfach das gemacht, was ich als Tourleiter auch mache. So, ich habe halt genau meinen Job gemacht und das kannten die nicht, was ganz witzig war. Keine Ahnung, was die Menschen, die da vorgearbeitet haben, gemacht haben, aber anscheinend nicht viel. Und die haben mich geliebt. Und ich die, muss ich auch ganz klar sagen. Also wirklich, ich hatte selten so eine ich glaube, ich kann wirklich sagen, das war die schönste Tour, die ich je in meinem Leben gefahren bin. Und das meine ich wirklich ernst. Ohne Rumschleim, ohne alles, das war die schönste Tour, die ich je gefahren habe.
Das waren 53 Termine?
Ja, es war mit Off-Days waren wir bei 35, es waren 26 Konzerte.
Okay.
So. Und das war einfach, also von der Crew bis Produktion, Tourleitung, Jöran und Charlie, wie sie alle heißen, das war wirklich, das war so toll. Ich kann nichts Schlechtes über diese Tour sagen, einfach gar nichts. Es hat alles gestimmt. So.
Wahnsinn. Du kannst gar nichts über diese Tour sagen, denn wir machen eben kurz mal jetzt schon ein kleines Päuschen, weil ich merke gerade, bevor die Energie hier flöten geht, machen wir erstmal ein kurzes Päuschen. Was machst du denn jetzt für so einen Blick?
Nee, wir machen Päuschen, das ist neu.
Ja, wir machen jetzt ein kurzes Päuschen hier, weil ich mal eben kurz einmal die Energie wechseln muss.
Ja, wechsel mal die Energie.
Die Weihnachtsenergie muss ich mal kurz hier
und
wechseln.
Und ich überlege mir schnell die Highlights.
Und schon weg.
Weg.
Scheint so Energie zu sein. Ja, was? Ja. Einmal im Winterwunderland mal Energie finden, ne?
Aber jetzt haben wir Energie gefunden.
Hast du Highlights?
Habe ich Highlights. Also Highlights waren für mich auf jeden Fall ganz klar die TänzerInnen, weil die irgendwie mit, seitdem die 6 oder 7 sind, alleine in Deutschland wohnen und nichts anderes machen als tanzen. Dementsprechend haben die halt einfach eine Professionalität, die halt echt krass ist.
Und eine Körperbeherrschung.
Ja, das ist mir egal. Aber mir geht's halt so um Zeiten und Proben und so ein Quatsch. Und die waren halt immer da und zu früh und das war alles so einfach. Die Promis, naja, das sind halt Promis, ne? Also die kennen sowas ja nicht. Die werden ja einfach, die machen diese Let's Dance-Geschichte im Fernsehen und dann wird denen gesagt, ach im Übrigen, ihr 5, ihr kommt jetzt mit auf Tour. Ihr wart noch nie auf Tour, voll geil, lernt ihr auf Tour. Und dann stehen die da wie so kleine Kinder und wissen überhaupt nicht, was losgeht.
Darfst du das so sagen?
Ja, klar, auf jeden Fall. Gut. Genau. Und es ist überhaupt nicht böse gemeint, weil die kennen es ja einfach nicht. So. Und am 4. Tag hat mich einer der Promis gefragt, so Dani, sag mal, in jeder Stadt, wo wir spielen, ne, da steht diese Bühne hier, ne? Ist ja, das ist richtig. Ja, aber dann haben wir ja sau viele Bühnen in Deutschland rumstehen. Es ist ja immer die gleiche. Ich so, warte, du bist ganz auf dem falschen Holzweg. Siehst du diese ganzen Menschen, die hier rumlaufen, diese 140 Personen? Ja, die bauen diese Bühne morgens auf und die bauen die abends wieder ab. Und dann kommen die in diese 19 Trucks, die wir mit haben. Und dann wird die immer wieder aufgebaut. Ach, hör auf. Ich so, ja, so ist es. Also, ne, die hatten überhaupt keine Ahnung. Die sind auch, jede Halle war für die neu, ne, also die sind reingekommen und hatten überhaupt keine Ahnung, was die da jetzt machen müssen. Und für die war das wirklich wie Klassenfahrt. Also genau wie Casper das irgendwann mal gesagt hat. Auf Tour fahren ist wie Klassenfahrt. Ja, nee, Casper ist es nicht, halt dein Maul. Aber für die war es wirklich wie Klassenfahrt. Komplett. Die haben es einfach als komplette Klassenfahrt gesehen und haben natürlich ihren Job gemacht, darum geht's nicht. Aber die waren wirklich, immer schön trinken, immer schön Spaß haben und bei den Off-Days halt auch immer schön Spaß haben. Sagen wir es mal so. Und ich war das Öftere mit Spaß haben. Und die können Spaß haben. Die können richtig Spaß haben.
Kannst du denn auch Spaß haben, wenn andere Leute Spaß haben?
Ich hatte tatsächlich Spaß. Ich habe ja auch dementsprechend nichts getrunken. Ich hatte trotzdem Spaß. Ich bin immer früher abgehauen, weil ich dann irgendwann keinen Bock mehr hatte. Aber es hat wirklich, wirklich richtig, richtig Spaß gemacht mit den Leuten. Muss ich ganz klar sagen, es war kein Arschloch dabei. Es war eine Person dabei, die war ein bisschen schwieriger, aber auch die hat man irgendwie in den Griff bekommen. Aber sonst waren die alle wirklich ultra nett und sweet und ich habe den Job jetzt auf jeden Fall schon erstmal für nächstes Jahr und übernächstes Jahr, weil die TänzerInnen nach 5 Tagen Tour gesagt haben, so, wir möchten bitte nicht mehr ohne Daniel losfahren. Und das war halt wirklich süß. Und das haben die halt dann auch der Produktion gesagt und der Booking-Agentur und den Verantwortlichen. Und das war halt wirklich schön und süß. Also, ne, dass das direkt gemerkt worden ist, okay, da kümmert sich jemand. So. Und auch mit Jöran, unserem neuen Tourleiter, also diese ganze Produktion wurde so ein bisschen verjüngt, in Anführungsstrichen. Künstlerbetreuung, / Tourleitung, Assistenz und Tourleitung wurde mit neuen Leuten besetzt, mit mir und mit Jöran. Und wir sind auf jeden Fall mit Charlie, die halt Bühne gemacht hat, die Jüngsten dort auf jeden Fall, in Anführungsstrichen.
Und ihr seid ja schon alt.
Und wir sind schon alt. Und das hat aber hervorragend funktioniert. Das war richtig schön, auch mit den älteren Leuten. Das war alles ganz toll. Also ich freue mich mega auf 26. Und nein, ich bin jetzt nicht Fan geworden vom Tanzen oder irgendwas, so definitiv nicht. Aber ich verstehe, warum diese Show die zweiterfolgreichste Show in Deutschland ist, neben Hans Zimmer. Hans Zimmer ist auf Platz 1 und Let's Dance ist auf Platz 2. Und ich verstehe, warum. So, die Leute kommen dahin und werden einfach 2,5 Stunden lang perfekt unterhalten. Und ich habe mir die Show auch einmal komplett angeguckt. Ich weiß gar nicht wo, ich glaube Hamburg. Habe ich mir wirklich beide Showteile angeguckt. Und selbst wenn du nicht auf Tanzen stehst und du hast damit nichts zu tun, wirst du gut unterhalten. Durch die Tanzanlagen, dadurch, dass diese Jury da sitzt, heißt Jorge und Lambi und Mozzi Mabuse.
Die sind da alle mit dabei.
Die sind immer mit dabei. Die sind jeden Tag mit dabei und die machen halt auch den gleichen Scheiß, den die im Fernsehen machen. Diese Jurybewertung, die Sprüche. Daniel Hartwig macht die Moderation. Du wirst einfach wahnsinnig gut unterhalten. Ria war zum Beispiel, unsere gute Freundin Ria, war zum Beispiel in Hamburg da mit einer Freundin. Und Ria hat nichts mit Tanzen am Hut. Und die haben beide nach der Show gesagt, so, das war super gut. Das ist voll gut unterhalten, das war richtig witzig, das hat voll Bock gemacht. Und ich glaube, das ist es auch. Man muss nicht auf Tanzen stehen, um das irgendwie gut zu finden. Man kann sich trotzdem 2,5 Stunden berieseln lassen.
Aber kämpft man dann um einen Preis, der am Abend vergeben wird?
Genau, also die tanzen, jeden Tag tanzen diese Paare, also 5 Promis. Jeder von diesen Promis hat einen Tanzpartner von den TänzerInnen und die tanzen die gleichen Tänze nach, die sie auch in der Show getanzt haben. 2 Stück. Dann gibt es ganz viele Gesamttänze von den ganzen TänzerInnen, so um die Show halt aufzupeppen und so. Und nach jedem Tanz gehen die nach vorne an die Jury und dann vergibt die Jury Punkte. So, die Punkte sind erstmal egal, weil das Publikum am Ende der Show mit dem QR-Code abstimmt, wer diese Show gewinnt. Und wer gewinnt, kriegt dann halt so einen Pokal, dann gibt's eine Siegerehrung vorne und so. Und es wird jeden Tag ein neuer Dancing Star sozusagen gekürt. Und natürlich einige Pärchen gewinnen öfter, so, also die am meisten gewonnen hat, war auf jeden Fall Ella Endlich, die hat
Wer ist denn Ella Endlich?
Eine Schlagersängerin.
Okay, du guckst mich jetzt gerade so an, als würde ich das kennen.
Eine Schlagersängerin, ja, also die Promis waren Diego Poth, Sohn von Verona, Taliso Engel, das ist ein Schwimmer.
Sohn von Taliso.
Genau, Sohn von Taliso, das ist ein Schwimmer, wie heißt nochmal Sportgeschichte, wenn Menschen mit Behinderung Sport machen?
Paralympics,
er ist ein Paralympics-Schwimmer. Dann war Marc Keller, Alarm für Cobra 11, mehr muss ich nicht sagen, meine Freunde, war mit. Dann Ann-Kathrin Bendixen, auf Instagram heißt sie Affe auf Bike, so eine Influencerin, die mit ihrem Camper irgendwo hinfährt.
Die mit ihrem Affen auf dem Bike durch,
genau,
Deutschland fährt.
Großartige Frau, wirklich mega cool. Und Marie Mourou war noch mit, wenn ab und zu Ella Endlich nicht konnte. Und Ella Endlich hat auf jeden Fall am häufigsten gewonnen, definitiv. Und danach, glaube ich, Taliso. Genau, und Affe, mein Liebling auf jeden Fall, weil die ist ultra witzig, die Frau hat 2-mal gewonnen und es war früher bei Let's Dance so, dass in der Fernsehsendung immer Comedians dabei waren. Mhm. Oliver Pocher, ich weiß nicht, wie die alle heißen, keine Ahnung. Und die dementsprechend nicht so gut tanzen können. Einfach, ist einfach so. Und die wurden dann in der Sendung und halt auch auf der Tour immer so ein bisschen sehr hart runtergemacht, von vor allem von Lambi. So. Und dieses komische Element hatte jetzt auf der Tour Affe bekommen, also Ann-Kathrin, die wurde halt wirklich, die hat echt immer ultra wenig Punkte bekommen, die war in der Jurywertung immer die Letzte, immer, so. Und hat dementsprechend auch wirklich nicht oft gewonnen, aber sie hat 2-mal gewonnen und das war, die Crew hat sie geliebt und wir haben uns immer gefreut, wenn sie gewonnen hat und wenn die gewonnen hat, ist die auch immer durchgedreht. Also komplett. Da war danach auch
das war jetzt aber auch nicht so gestaged, dass man beim Wrestling sagt, okay, 2 davon gewinnst du.
Nein. Es war wirklich nicht gestaged oder irgendwas, weil das Publikum wählt halt. So, wir hatten extra ein Team mit Team Internet, habe ich es immer genannt, die das Ganze betreut haben mit dieser Abstimmung und so. Ne, genau, das war halt so. Was machst du? Du machst Fenster auf, ne? Hätte ich auch machen können.
Fenster auf.
Ja, wir rauchen nämlich beide. Also es hat nicht jeden Abend die gleiche Person gewonnen, sondern es war immer unterschiedlich. So. Und das war einfach eine schöne Show. So. Ich habe wirklich, wirklich Spaß gehabt und freue mich dann nächstes Jahr drauf, die ganzen Menschen wieder zu sehen, weil auch die Crew ist unfassbar lieb und toll. Und ich habe immer gedacht, wenn Marie von Semmel mir gesagt hat, so ja, wir sind hier so Family und wir machen das jetzt seit 6 Jahren und die kennen sich alle. Du kennst ja diese Sprüche, ne? Die Crew ist Family.
Wir sind hier eine große Familie.
Genau. Kennen wir beide, ist halt zu 80% Quatsch. So.
Wenn das jemand sagt, dann weißt du hundertprozentig, dass das nicht stimmt.
Richtig, danke, Hauke. Bei dieser Produktion stimmt es aber, wirklich. Also das ist einfach so. Das war wirklich wahnsinnig cool. Und auch dieses Ding, ich musste ja pro Tag halt auch immer dieses Foto-Event machen. Es gab halt ein Foto-Event mit der Jury jeden Tag. Das bedeutet, die Leute konnten halt zwei verschiedene Ticketarten kaufen, einmal Gold und einmal Diamond. Bei Gold gab es halt so ein kleines Package, da war halt irgendwas drin, was sie mitnehmen konnten. Die Diamond-Leute haben das auch bekommen, aber es waren immer so 106 bis 116 Leute, die in einen extra Raum geführt worden sind, wo die Jury dann reingekommen ist und dann konnte jeder mit der Jury halt ein Foto machen. So. Und das Event habe ich halt auch aufgebaut und betreut und musste die Jury jeden Tag da hinholen und keine Ahnung so. Selbst das war witzig. Selbst das hat Spaß gemacht und war nicht irgendwie nervig, muss man ganz klar sagen. So. Ich hatte halt immer so meine Probleme, Jorge zu verstehen, aber das hat, glaube ich, jeder. Diesen Mann zu verstehen.
Zu verstehen.
Ja, genau. Aber auch die Mozi Mabuse ist, glaube ich, eine der herzlichsten Menschen, die ich so kennengelernt habe.
Kennt man Mozi Mabuse?
Auch ich kenne sie nur von Let's Dance, muss ich sagen. Die macht halt auch das Let's Dance in England, das heißt, glaube ich, Dancing with the Stars. Mhm. Da sitzt sie auch in der Jury mit drin. Genau, so super lieb. Lambi, also der Dieter Bohlen dafür würde er mich hassen, wenn ich das sagen würde, aber der Dieter Bohlen von Let's Dance.
Also der vom Ding her am meisten Wissen hat, aus der Szene kommt, am ältesten ist und am kritischsten den sogenannten TänzerInnen gegenüber.
Ja, auf jeden Fall. Und auch die derbsten Sprüche hat, auf jeden Fall. Und beim ersten Kennenlernen haben wir die drei Juryleute in den Raum reingepackt und ich bin dann da rein. Ich sage, ey Leute, hi, ich bin Daniel, ich bin der neue Künstlerbetreuer beziehungsweise auch euer Ansprechpartner für dies und das. Und dann vorher war es halt Max und der wurde irgendwie von Lambi der schöne Max genannt. Und ich habe irgendwas gesagt, wie so, ich bin zwar nicht der schöne Max, aber. Und dann sagte Lambi, ja, dich haben sie ja auch wohl im Dunkeln gecastet. Das war der erste Satz, den er zu mir gesagt hat. Und dann gab es eine 50-50-Chance. Das habe ich vorher schon so ein bisschen mit Leuten rausgehört. Entweder ich antworte darauf irgendwas, was okay ist, oder ich mache den gleichen Spruch zurück. Und beim gleichen Spruch zurück ist es halt die 50-50-Chance. Entweder er findet dich dann richtig scheiße und du hast die komplette Tour verloren, auf jeden Fall. Mhm. Oder er merkt, okay, alles klar, kann ich mit ihm machen. Ich habe ihm Spruch zurückgegeben und es hat funktioniert. So, und seitdem wusste er halt, er kann mir Sprüche reindrücken und ich bin deswegen nicht sauer oder pikiert oder irgendetwas, aber er kriegt halt auch Sprüche zurück. Und das hat super funktioniert. So, da waren schon tolle Sachen dabei.
Jetzt wollen natürlich alle wissen, was du zurückgesagt hast, aber das bleibt ein Geheimnis.
Oder? Nee, ich hab zu ihm gesagt, Herr Lambi, wir beide können gerne mal ins Dunkle gehen. So nämlich. Und das hat halt funktioniert so. Und das war auch mit der Jury, das hat wirklich Bock gemacht. Und ich denke einfach, wenn Leute dafür Geld ausgeben wollen, ein Foto mit dieser Jury zu machen, ist das für mich gerechtfertigt. Mhm. Weißt du, so, die möchten ein Foto mit der Jury haben und dann kriegen die ein Foto mit der Jury, geben dafür richtig viel Geld aus, auf jeden Fall.
Aber ich glaube, dafür ist es ja auch ausgelegt. Eigentlich ist es doch
auf jeden Fall.
Dafür ist es doch ausgelegt. Du gehst doch jetzt da nicht hin, weil du fantastischen Tanz sehen möchtest, sondern
den du siehst,
ja, aber schon was anderes, als wenn du jetzt zum Beispiel zu einer richtigen Tanzveranstaltung in Kampnagel gehst und da 100% Tänzer sind, die ein choreografiertes Stück halt haben.
Ja.
Und hier ist es ja so aufgebaut, dass du klassische Tänze hast. So wie ich Dancing with the Stars oder wie heißt es in Deutschland?
Let's Dance.
Let's Dance. In meiner Erinnerung habe, sind es eine Tänzerin, die tanzen kann oder ein Tänzer, der tanzen kann, plus eine prominente Person, der beigebracht wird,
richtig,
wie man tanzt.
Genau.
Und dann machen die da so ein Paartanz.
Richtig.
Und da sind aber keine Gruppentänze, nichts.
Doch klar, ja? Doch klar. Es gibt, wie hab ich ja gerade gesagt, es gibt zwischen den normalen Tänzen mit den Promis, gibt es halt Tänze von den TänzerInnen. Entweder in der Gruppe oder halt nur drei oder vier, wie auch immer. Und das sind halt das sind halt Weltmeister, die
ja,
da tanzen.
Ja, dann kann ich mir vorstellen, ja.
Das sind Weltmeister, die da tanzen. Also das sind schon die Besten, so. Also und die können halt auch auf Kampnagel tanzen, wenn die da Bock drauf haben in irgendeiner Produktion.
Ja,
so.
Aber ich meine
aber ich
halt,
weiß, was du meinst.
Dass du ein durchchoreografiertes Stück hast, was durchgängig läuft. Ich habe im Kampnagel vor 4 Wochen auch von so einer französischen Tanzgruppe ein Tanzstück gesehen.
Oder sowas wie Moulin Rouge, was gerade in Deutschland läuft.
Ja, zum Beispiel, aber das ist ja auch schon eher Unterhaltung. Das ist ja auch schon eher, keine
ach,
Ahnung.
Achso, du meinst so hochwertig, also ich so, nenne es jetzt mal hochwertiges Tanzen, was ja eigentlich Quatsch ist.
Ja, auch das, ja, du hast so 45 Minuten, hat sich ein Regisseur Gedanken gemacht mit einer Gruppe von TänzerInnen und die ballern etwas, kann alles sein, eine Mischung aus, weiß ich nicht, Contemporary oder klassischen Tanz und dann hast du vielleicht eine, vielleicht gibt es gar keine Story, vielleicht sollst du dich einfach nur mitreißen lassen. Mhm. Und jetzt bei dem, wie du es erzählt hast, habe ich eher das Gefühl, ich gucke mir, wie hieß nochmal der Film mit Channing Tatum, wo er...
Nein, so ist es nicht. So ist es nicht. Du musst ja auch sehen, du hast bei Let's Dance natürlich auch einen Choreografen, danke. Und du hast natürlich auch RTL-Seapoint dahinter, die halt die Fernsehsendung machen. Und bei dieser Fernsehsendung werden diese ganzen Tänze ja geplant, geprobt, wie auch immer. Und wir haben 2 Leute dabei, TänzerInnen, Katrin und Vadim, die halt Weltmeister sind und die denken sich für jeden die ganzen Tänze halt aus. Also was müssen die machen, wie machen die es etc. etc. Das ist halt von vorne bis hinten durchgespielt, diese ganze Nummer, komplett.
Aber RTL ist nicht mit dabei, oder?
Nein, RTL ist nicht mit dabei.
Das heißt, in dem Sinne, meint die Mikrofon, in dem Sinne ist es doch so, dass eigentlich die Produktion einer, heißt es dann Staffel? Ist es dann eine Staffel?
Ja.
Dass die Produktion einer Staffel darauf ausgelegt ist, dass das, was die da produzieren, live gehen kann, weil das so einen großen Erfolg live hat und damit noch wirklich Kohle verdient wird.
Ja, absolut. Also es wird halt, wie gesagt, vom Fernsehen übernommen auf die Live-Bühne. Natürlich mit noch mehr Schnickschnack mit Pyro und mit Feuer und mit etc. und mit LED und keine Ahnung. Ne? Also es ist ja beides Unterhaltung. Also die Show wie Live-Show ist halt Unterhaltung komplett. Aber wie ich finde, auf gutem, hohem Niveau, wie getanzt wird, was gemacht wird und so. Muss man ganz klar sagen.
Glaubst du, bist da ein besserer Tourmanager oder Künstlerbetreuer, als wenn du eine Show machen würdest, die aus deiner Bubble kommt, weil man so herrlich gut abschalten kann? Weil es nichts mit einem selbst zu tun hat, weil es einem nicht bewegt. Ich meine, ich bin ja jetzt hier auch im Winterwunderland, das 2. Jahr hintereinander. Mhm. Und es ist jetzt nicht, dass ich so ein Weihnachtsfan bin, aber trotzdem meinen Job sehr gut machen kann, weil mich nichts daran emotional tangiert.
Das ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe mir vorgenommen in der Aufbauwoche, also in dieser Probewoche, ganz normal mein Tullader-Schuh zu machen. Weißt du, ne? Also ganz normal einfach gut zu arbeiten, ohne dass ich jetzt eine Emotion habe, als wenn ich mit Großstadtgeflüster auf Tour gehe oder mit Herrenmagazin oder so oder mit Marian damals. Das hat, glaube ich, so 4 Tage funktioniert, bis ich gemerkt habe, dass alle Menschen, mit denen ich arbeite, aber sehr, sehr herzlich sind und ein anderes Arbeiten erfordern, als wenn ich mit einer Band auf Tour bin. Also da war mehr Needs da. Weißt du, was ich meine? Jede Tänzerin hat ja andere Sachen, die sie braucht und auch jeder Promi so. Und man hat sehr schnell gemerkt, dass man hier mit, ich ziehe jetzt hier einfach meinen normalen Schuh durch, dass das nicht funktionieren wird. Also im Endeffekt habe ich viel mehr gearbeitet.
Ich spreche da nicht darüber, dass du dich halt in dem Sinne ausschaltest und weniger machst, sondern ich spreche eher darüber, dass man, weil es einen vielleicht nicht so emotional berührt, anders und besser arbeiten kann.
Ja, das kann man auf jeden Fall.
Vielleicht auch der persönliche Geschmack nicht mit reinkommt und man selber so guckt auf der Bühne, was passiert da eigentlich. Finde ich das gut, wenn man tendenziell erstmal sagt, es ist überhaupt gar nicht meins. Ich kann das objektiv von einer ganz anderen Seite betrachten, weil es absolut nicht meins ist. Ich sehe nur Sachen, die funktionieren, und ich sehe nur Sachen, die nicht funktionieren, und das hat nichts mit Geschmack zu tun, weil ich sowieso doof finde.
Genau so war es tatsächlich, und das war auch ziemlich gut tatsächlich, dass man das komplett ausstellen konnte, dass ich komplett ausstellen konnte, ich bin jetzt hier irgendwo emotional mit verbunden, aus welchem Grund auch immer, und man wirklich einfach nur seinen Job gemacht hat. Den aber trotzdem anders, als wenn du halt auf Tour bist. Also so habe ich das zumindest empfunden. Ich hatte irgendwie 45 Leute pro Tag, die ich da halt betreut habe, von TänzerInnen, Promis, Maske, Kostüm etc. Und jeder hat irgendwie andere Needs und andere Vorstellungen von was irgendwie läuft, und dann wird doch jemand krank und dann, also das war schon doll und viel, aber ja, wenn man da so ein bisschen die Emotionen, was du sagst, rauslässt, ich konnte, glaube ich, deswegen besser arbeiten. Auf jeden Fall. Obwohl ich ab der Hälfte der Tour gemerkt habe, dass schon eine Bindung auf einmal da ist zu den ganzen Leuten, auf jeden Fall. Das ging relativ schnell, weil die halt sehr herzlich sind. Und wenn man die erstmal, ich meine, das sind alles Russen.
So. Okay.
Nein, also die Tänzer, also Russen, und ich glaube, wir haben einen Ukrainer dabei gehabt. Und die Jungs, ich sag mal vor allen Dingen einfach mal so dumm reingesagt, Paul und Evgeni, die stehen vor dir, sind größer als du, haben einen Gesichtsausdruck, ich töte dich gleich. Das ist aber der normale Gesichtsausdruck von diesen Menschen. Und ich habe gesagt, wie soll ich jemals mit diesen Typen klarkommen? So. Und das ging total schnell, weil die super lieb und super, super offen und kommunikativ sind und auch wissen wollen, was machst du denn sonst so? Ach, du fährst mit Bands auf Tour. Krass, was machst du denn da so?
Paul und Evgeni sind Tänzer.
Ja, genau, das waren Tänzer. Und so bestes Beispiel, wir sind in München im Hotel, und Paul kommt zu mir und sagt so, ey, mein Hotelzimmer ist nicht da, ich habe kein Zimmer. Ich dann zur Rezeption und ich so, ey, wieso ist das Zimmer nicht da? Hier, Liste, bubub. Ja, nee, das haben wir schon vergeben. Ich so, wie, das habt ihr vergeben? So, ja, das haben wir, ist ja alles gut, dass ihr das gemacht habt. Ich brauche jetzt ein Zimmer für diesen Herrn. Und die beiden standen halt neben mir, Paul und Evgeni. Und er so, ja, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und ich so, ey, das ist ganz einfach. Siehst du diese beiden netten Herrschaften rechts neben mir? Und die beiden haben halt geguckt, als würden sie diesen Typen gleich umbringen wollen. Und ich so, ich kann jetzt gehen und du klärst das mit diesen beiden Herren, oder wir beide machen es auf cool und du gibst mir jetzt sofort ein Zimmer, was ihr verkackt habt. Was möchtest du? Und der Typ guckt halt die beiden so an und so, ja, ich glaube, ich mach das lieber mit dir. Ich so, das denke ich auch. Ich so, Paul Evgeni, ihr könnt gehen, ich mach das jetzt klar. Und jedes Mal, wenn jetzt irgendwas war, an irgendeiner Hotelrezeption oder irgendetwas anderes, und die beiden das mitbekommen haben, sind immer zu mir gekommen. Sollen wir uns wieder da hinstellen und so tun, als wären wir richtig sauer? Ich so, ja oder nein? Weißt du, das war halt ultra lustig, und wir so einen richtigen Gag rausgemacht, wie oft die bei mir beim Einchecken und irgendwas nicht funktioniert hat, neben mir stand einer links und einer rechts und halt diesen bitterbösen Blick aufgesetzt haben, und diese Mitarbeitenden vom Hotel schon so, oh mein Gott, wir sind diese Typen. Göttlich, wirklich, das war wirklich göttlich.
Ja, wenn du so einen Typen wie Dolph Lundgren hinter dir hast. So,
ja, und das Witzige ist, dass Evgeni auch so ein bisschen den Dolph Lundgren-Touch hat, nur halt nicht so, nicht ganz so muskulös, weißt du? Aber er hat schon diesen Touch, wo du echt denkst so, ah, Universal Soldier, ich weiß nicht, ich glaube, ich sollte mich nicht mit dem Typen anlegen.
Gibt's vor der Show 2 Spritzen, wo keiner weiß, was da drin ist?
Nein, das gibt's natürlich nicht. Ja, aber es war wirklich sehr schön. Ich freue mich wirklich extremst aufs nächstes Jahr, auf die Tour. Und das ist schön, dass ich da Teil des Ganzen sein kann.
Schön, Daniel, oder? Dafür, dass du halt vor 5 Jahren noch total frustriert in der Astra-Stube gesessen hast und einer von der alten Zeit damals, als ich auf Tour gewesen bin. Was da sich geändert hat in der Zeit,
schon,
oder?
Schon, ne? Viel Quatsch gemacht. Auch 4 Sachen, wo ich jetzt sag, so, will ich halt safe nie wieder machen. So, auf gar keinen Fall. Also ich kriege ja immer noch so Angebote von Agenturen, wo ich mir das angucke und kurz auf YouTube gehe und mir ein Live-Ding angucke und sag so, ah, okay, da steht also die halbe Entourage auf der Bühne und frisst Nudeln. Ja, nee, habe ich halt hart keinen Bock drauf. Mach ich halt nicht, weil es scheiße ist.
Und du fahren mit einem Sprinter.
Nee, da habe ich überhaupt gar kein Problem. Das sowas ist mir. Mache ich mir Herrenmagazin ja auch. Ich fahre ja auch mit einem Sprinter. Darum geht's nicht. Aber dass ich halt nichts mehr mache, wo ich genau weiß, das tut meiner kleinen Seele nicht gut. So, dass es einfach stressig wird und scheiße wird und nicht cool wird. So, und darum mache ich das einfach nicht mehr. Und wenn da jetzt so schöne Sachen reinkommen.
Aber hast du es gemacht, wie ich dir es gesagt habe? Hast du mal kurz einmal irgendwie Paul gefragt, so, kannst du mir ein paar Steps beibringen?
Nein,
Also du wurdest nicht zum Tanzen gezwungen. Finde ich ein bisschen schade eigentlich. Du hättest so viel lernen können in diesem
Ich wurde sehr oft zum Tanzen gezwungen. Vor allem, Mitte der Tour gab es in Frankfurt ein Backfest, da wurde so ein Dings halt gefeiert mit der Crew, mit den TänzerInnen. Und da wurde ich mehrfach dazu aufgefordert zu tanzen und ich habe mehrfach gesagt, bitte verpisst euch, ich möchte nicht tanzen und bin dann wieder saufen gegangen. So. Die haben es dann aber gelassen, weil sie gemerkt haben, ah, das bringt ja, halt einfach
so
gar
den
nichts.
Einen oder anderen Schritt gar nicht so ein bisschen schwufen, sondern halt.
Ich hatte aber auch keinen Bock. Ich mag einfach selber nicht tanzen. Ich mag es einfach.
Das ist so
nicht.
Wie, wenn ein Typ halt sagt so, ey, hast du Bock mit mir mal kurz ins Fitnessstudio zu gehen?
Das ist das Gleiche. Mag ich auch nicht. Mag ich beides nicht. Mag ich beides nicht. Möchte ich nicht.
Also hast du für dich nichts getan an diesem.
Ich habe für mich sehr viel getan. Ehrlich gesagt, ich bin ruhig geblieben.
Genau, ich habe keinen Kaffee getrunken.
Oh, das ist nicht wahr. Aber ich habe nur einmal Alkohol getrunken auf dem Bergfest, dann halt auch leider so viel, dass ich wir hatten eine Show, den kompletten Tag wirklich völlig im Arsch und völlig verkatert durch die Gegend gelaufen bin und wirklich der unausstehlichste Mensch der Welt gewesen bin. Und ich habe wirklich direkt in die Gruppe reingeschrieben, Leute, ich habe einen Kater, wenn ich heute scheiße zu irgendjemandem bin,
Schiebt es auf den Kater,
tut mir total leid, aber das wird heute kein guter Tag werden. Und es war wirklich kein guter Tag. Überhaupt nicht. Also auf Tour trinken ist einfach kacke. Jeder, der.
Das ist ein Anruf, da muss ich rangehen.
Da muss ich leider wirklich rangehen. Caro, wir machen gerade einen Podcast. Ist es wichtig oder kann ich dich in einer halben Stunde wieder anrufen?
Ich wollte einmal schnell fragen, weil hier sind zwei Gäste für dich. Ob du kommst oder ob du da bist oder was.
Oh fuck, ich hab die vergessen. Sag dem bitte, sorry, ich schreib den gleich. Ich hab's verkackt.
Okay.
Caro, danke dir. Quasi wieder nach Hause. Ja, es tut mir total leid, Caro.
Okay, alles gut.
Ciao.
Tschüss.
Das war heute, ich dachte, das wäre morgen.
So was habe ich letzte Woche auch gehabt.
Ich bin noch nicht wieder ganz angekommen.
Scheiße.
Und ich habe das ja auch normalerweise nach Tour, dass ich nach Hause komme und dann direkt 3 Tage, 4 Tage erstmal krank bin.
Ja.
Ne? Also kennst du selber so. Und diesmal war es überhaupt nicht so. Ich bin freitags nach Hause gekommen und habe wirklich Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, also die ganze letzte Woche, ging es mir irgendwie dann halt gut. Und dann auf einmal Mitte der Woche machte das so BÄM und ich habe mich wie 100 gefühlt. Ich konnte mich nicht mehr bewegen, mein Rücken tat weh, es tat mir alles weh, wirklich. Ich wollte einfach nur noch ins Bett und 4 Tage lang durchschlafen. So, das habe ich dann am Wochenende gemacht, aber das war so ein verspäteter Tourkater, habe ich auch noch nicht gehabt, dass der verspätet gekommen ist.
Ja. Bei mir ist es eher so, wir bekommen mein ganz Privatleben nicht mehr so richtig auf die Reihe. Okay. Weil man halt so in seiner eigenen Bubble ist. Ich bin ja seit dem 16. Oktober im Winterwunderland.
Ja.
Und seit dem 16. Oktober wollte im Prinzip alles hinbekommen, was ich bis dahin hätte machen müssen und habe gerade bei der Steuererklärung es so ein bisschen aufgeschoben. Mm. Wo ich gedacht habe, das kriegst du nebenbei hin.
Mm.
Nee, kriegst du nicht.
Nee, kriegst du auch nicht.
Kriegst du nicht nebenbei hin. Ich habe noch leider keinen einzigen Moment gefunden. Also Klopf aus Holz, 23 ist durch. Also das, was ich auf jeden Fall habe machen müssen, ist halt durch. Aber dann hat halt Hamburg gesagt, so, wir möchten nur von 24, möchten wir die aber auch schon irgendwie Dezember haben. Und ich habe das noch nicht gebacken bekommen und sehe momentan auch keinen Angriffspunkt, vielleicht diese Woche, wo ich es denn einigermaßen hinbekomme.
Natürlich.
Dann war es halt wieder dieses, ah ja, scheiße, ich wollte ja letztes Jahr habe ich ja dann so einen Swing-Weihnachtssong, den ich eigentlich veröffentlichen wollte und war so, ja, jetzt hast du, jetzt Oktober, jetzt hast du noch irgendwie gar keinen Angriffspunkt, musst du ja auch irgendwie irgendetwas finden, womit du selber halt klarkommst und was du singen willst und so und auf einmal ist jetzt schon irgendwie 3. Advent gewesen und es war so, ach fuck, du hast es schon wieder nicht gemacht, machst du nächstes Jahr, genau. Genauso wie ich noch irgendwie für die Swing-Sache noch ein Konzert eigentlich im Februar spielen wollte, wo ich mich drum kümmern wollte, hast du nicht gemacht, verschiebe ich jetzt gerade auf März, machst du das Album-Release, machst du es dann irgendwie und so diese ganzen Sachen häufen sich und das kotzt mich halt an, aber jetzt wo wir uns in den Bürocontainern des Winterwunderlandes befinden, da fühle ich mich so zu Hause. Das heißt, ich kann hier unfassbar viele Sachen sehr, sehr gut wegarbeiten, die mit dem Winterwunderland zu tun haben. Aber mit den Privatsachen komme ich überhaupt nicht mehr klar. Und jetzt ist es halt gerade dieses zu gucken, oh scheiße, du hast ja gar keinen TÜV mehr. So, schafft das noch irgendjemand dieses Jahr noch dem Wagen halt TÜV zu geben? Nee. Aber habe mich auch schon informiert, Ich hatte gedacht, so, das ist richtig prekär, wenn man so und so viel, nicht. Jahre kein TÜV mehr hat.
Ja.
Ist es eigentlich gar nicht.
Ist es nämlich nicht, genau.
Und trotzdem ist es so, wenn die Polizei hinter mir fährt, dass ich einmal noch mal eine Runde um den Kreisel fahre. Wie heute Morgen.
Das würde ich aber auch machen. Genauso würde ich es machen. Oh, da ist ein Kreisverkehr. Geil. Ich fahre einfach mal rum, mal gucken, wo die rausfahren.
Richtig. Und so witzig, dass ich genau die gleichen Bullen dann halt, ich bin einmal im Kreisverkehr gefahren, bin kurz abgewogen, bin auf so einem Parkplatz, habe ich gewendet und ich glaube, die haben genau das gleiche gemacht, weil ich bin durch den Kreisel gefahren, bin an denen wieder vorbeigefahren, die haben mich ganz komisch angeguckt, der war doch gerade vor uns.
Oh. Aber ich fühle das mit genau das, was du gerade gesagt hast, das war bei mir auf Tour halt auch so, dass ich die Toursachen hinbekommen habe und halt auch die Übelsachen, weil ich habe ja trotzdem weiter mein Office-Kram vom Übel und Gefährlich gemacht. Und das konnte ich immer wahnsinnig gut im Bus machen. Wir sind dann mit dem Dayliner immer gefahren, also Hotel raus und ab zur Venue. Und das waren immer so, weiß ich nicht, 4, 5, auch mal 7 Stunden, wenn die Fahrt weit war. Und ich konnte halt im Bus halt wahnsinnig gut arbeiten. Wir hatten durchgehend Internet, danke dafür. Dieses Internet war halt wirklich wahnsinnig gut, dementsprechend konnte ich wahnsinnig gut arbeiten. Das hat voll gut funktioniert. Privat hat das gar nicht funktioniert. Einfach, also alles Private ist halt so derbe liegen geblieben, weil die Zeit einfach nicht da ist. Die Zeit ist einfach nicht da dafür. Es ist so. Auch an so einem Off-Day. An so einem Off-Day mache ich halt nichts. Weißt du, der Off-Day ist dafür da, irgendwie geil vielleicht nochmal in die Stadt zu gehen und sich die Stadt anzugucken, dann wieder ins Hotel zu gehen, was Geiles zu essen zu bestellen, im Bett zu liegen und Fernsehen zu gucken und abzuschalten. Dafür ist der Off-Day da.
Voll. Der Off-Day ist dafür da, um Sachen zu verarbeiten, voll, die man 6 oder 7 Tage,
ja,
hintereinander, ne, wenn du halt die ganze Zeit abspulst, der Körper braucht ja auch mal eine Pause.
Total, natürlich, absolut.
Das, was ich gestern gemacht habe, ich lag gestern die ganze Zeit im Bett und habe den großen Harry Potter Marathon
die letzten,
ja, die bleiben noch übrig, das heißt sozusagen der Halbblutprinz, bis zum Halbblutprinzen, ja, bin ich, ja, gekommen.
Geil.
Und dachte halt so zwischendurch immer ein bisschen eingenickt und so, aber trotzdem halt durchgezogen und habe ich auch gedacht so, ach, ist eigentlich eine ziemlich gute Filmreihe gewesen.
Voll, das machen wir jedes Jahr Weihnachten, dass wir uns Harry Potter von 1 bis, ich glaube, 7 ist es ja, ne, 6 und 7 sind da irgendwie geteilt, komplett nochmal angucken.
7 und 8.
7 und 8, entschuldige bitte. Das machen wir immer. So. Und ich finde es halt bei Harry Potter halt so geil, was das für Babys sind. Ne? Also ich sag mal so, die ersten 3 Teile sind das ja einfach Babys. Alle. Vor allem der erste und der zweite. Die sehen ja alle aus wie 10. So. Und wie erwachsen die halt werden in den Sachen. Was, apropos erwachsen werden, hast du Stranger Things, die neue Staffel, angefangen?
Ja, natürlich. Ich habe die sozusagen, okay, alle 4 Teile,
ja,
fast hintereinander durchgesuchtet und war am Anfang so, kriegen sie mich jetzt noch mal nach der wirklich, wirklich guten 4. Staffel?
Mhm.
Und dann am Ende, Spoiler-Alert, als
ich hab's noch nicht gesehen.
Ach, du hast es noch nicht gesehen?
Nein, ich hab's noch nicht gesehen.
Ah, dann mache ich noch keinen Spoiler.
Da wollte ich gerade anfangen, weil wir haben nämlich angefangen, die vierte Staffel noch mal zu gucken, einfach um reinzukommen. Wir haben erst überlegt, wirklich von 1 anzufangen, das haben wir aber gelassen. Wir haben bei der 4. Staffel noch mal angefangen und sind, glaube ich, jetzt gerade bei Folge 5 oder so. Und einfach um reinzukommen, weißt du? Und da gibt's irgendeine Szene, wo es so einen Rückblick gibt von der ersten bis zu weiß ich was Staffel, also wie jung die damals waren. In der ersten Staffel waren das alles Babys.
Ja.
Das waren alles Babys,
ja,
komplett von vorne bis hinten.
Ja.
So, wie jung kann man denn bitte sein? Aber wie süß das war, das zu sehen, weißt du? So, und ich muss nochmal sagen, die 4. Staffel ist einfach so unglaublich gut. Oh, ist die gut. Gott, ist die gut. Und ich bin hart gespannt auf die neue Staffel. Wir machen es halt so, dass wir wirklich erst an Silvester anfangen oder vielleicht einen Tag vorher uns die neuen Sachen anzugucken und dann kommt ja am Neujahr, kommt, glaube ich, das Finale. Ist das richtig?
Neujahrsfinale.
Neujahr, genau. Also, wir wollen es halt genau so machen, dass wir bis Silvester mit allen neuen durch sind und dann kommt halt Neujahr, gucken wir dann halt das Finale. So ist es.
Ich finde es sehr schade, dass sie in Deutschland nicht den Move machen wie in Amerika, dass sie es im Kino zeigen.
Habe ich gesehen, würde ich auch sehr geil finden. Ja.
Haben sie aber nicht gemacht.
Ja.
Finde ich ein bisschen traurig.
Mhm.
Trauriges Kino Deutschland.
Trauriges Kino Deutschland. Ja, da läuft ja auch gerade nur Müll. Aber du, aber ganz kurz zurück zu der Serie. Du sagst also, es lohnt sich. Die 5. ist gut bis jetzt.
Die fünfte ist gut bis jetzt. Machen, also man bezieht sich sehr, sehr viel und sehr, sehr lange wieder auf alte Geschichten.
Finde ich gut, mag ich.
Finde ich auch in Ordnung. Man hat so das Gefühl, oh, die kommt nicht so richtig in Fahrt. So die ersten zwei auch, ne? Und dann fängt auf einmal, so nach der dritten fängt an, oh, es passiert was. Und dann gibt es ein sehr, sehr gutes Halbstaffelfinale, würde ich mal sagen, wo du einfach denkst, das habe ich jetzt nicht so kommen sehen.
Ja.
Das finde ich richtig geil, dass ihr es macht, weil auf einmal ein Charakter, den man fast schon hat verloren geglaubt, zu etwas wird, wo man denkt so, boah, das will ich jetzt aber weitersehen.
Das Ding ist, ich habe, seitdem das raus ist, ist meine TikTok-For-You-Page Stranger Things frei. Weil ich wirklich alles weggeskippt habe und markiert habe, dass mir es nicht angezeigt wird, dass ich nicht gespoilert werde. Also gar nicht. Also ich weiß wirklich nichts. Nichts von dieser Staffel.
Das ist auch sehr gut.
So, das, und das wollte
deshalb,
ich halt auch.
Deshalb lohnt sich das halt auch bei der vierten.
Nochmal anzufangen, ne? Fand ich nämlich auch.
Ach, das wollte ich nicht sagen. Deshalb lohnt sich auf die vierte Folge der ersten Hälfte zu warten, weil da wird vieles gut gemacht. Ich hätte dir auch gesagt, ach, wisst ihr was? Netflix hat einen so coolen Rückblick zusammengezimmert. Der dauert, glaube ich, nur 3 oder 4 Minuten.
Ja.
Gleich am Anfang. Dass alles mit reingepackt wird aus den 4 Staffeln, was du brauchst, um zu verstehen, wo es halt weitergeht.
Wirklich?
Und ich war sofort wieder drin.
Okay, krass. Das ist aber gut.
Ja.
Das ist richtig gut. Hast du denn schon die Sean Combs-Doku gesehen? Die P. Diddy-Doku?
Möchte ich mir nicht angucken.
Warum das denn nicht?
Ah, das ist mir jetzt gerade. Da habe ich, ach, keine Ahnung. Man weiß das doch. Also man weiß doch, was da passiert ist. Wir haben da schon lange drüber gesprochen.
Ja.
Die Gesellschaft hat da schon lange drüber gesprochen. Und sich das Ganze dann nochmal anzugucken, ist irgendwie, das interessiert mich halt nicht. Dann kann ich mir eine R. Kelly-Doku angucken. Oder
ich mir auch angucken.
Oder die O.J. Simpson-Doku. Das ist halt so einfach jetzt, also aus allem wird eine Doku gemacht. Und man ist da so, ich fühle mich dann so, oh, jetzt will ich mal. Man fühlt sich so, da vorne ist ein Autounfall, das möchte ich mir aber angucken. So ein bisschen.
Ja, aber genau deswegen schaue ich mir das ja an.
Ja.
Genau darum schaue ich mir, gerade so eine Doku schaue ich mir genau deswegen an.
Ja,
wegen dem Autounfall.
Ja, aber beim Autounfall, wenn Leute auf der Autobahn sind und gaffen und glotzen, bin ich auch die Person, die einfach sagt
natürlich.
So, ey Leute, setzt euch wieder ins Auto, ihr wisst doch gar nicht, was da hinten los ist. Gaffende Person finde ich halt einfach irgendwie komisch. Das heißt, ich will jetzt niemanden da ankreiden, dass er sich die P. Diddy-Doku nicht angucken soll. Aber was wird sie denn mehr sagen als das, was wir schon wissen?
Richtig, aber ich bin trotzdem gespannt auf die Doku. Aber apropos gespannt, hast du den Film F1 gesehen? Formula One heißt er, glaube ich, mit Brad Pitt.
Ja, habe ich gesehen.
Den fand ich erstaunlicherweise richtig gut.
Möchtest du jetzt gerade anfangen, über Filme zu gucken, während wir eigentlich gerade vertieft darin gewesen sind, wie es eigentlich ein Tourleben ist und was wir eigentlich machen, damit wir einigermaßen wieder runterkommen.
Nee, ich wollte einfach nur sagen, dass der Film gut ist.
Ach so, okay.
Dann Aber genau das machen wir ja auf an einem Off-Day, um wieder runterzukommen. Uns Filme anzugucken. Oder Serien. Also ich mache das zumindest.
Ja.
So.
Okay.
Ja.
Ja, also Daniel Prädikat, sehr gut, gibt's halt auch für F1. Brad Pitt spielt mit.
Wirklich. Das sieht immer noch so aus wie
gestählt.
Der ist halt eine Bank. So, den nimmst du mit rein, ist eine Bank.
Wahnsinn, tolle Aufnahmen. Alte Story, tolle Aufnahmen.
Ja, aber auch wenn du nicht auf Formel 1 stehst, ist der Film trotzdem gut. Also du musst nicht Formel 1 geil finden. Ich hasse Formel 1, das ist das Langweiligste der Welt. Aber der Film ist trotzdem gut gemacht.
Ja, voll. Das ist genau so wie Maverick. Ihr müsst nicht auf Krieg stehen, um geile Flugzeuge durch die Gegend fliegen zu sehen.
Nein, der Film war auch ganz scheiße.
Maverick ist der Nummer 1 Film gewesen nach Corona. Der hat dafür gesorgt, dass das erste Mal wieder schwarze Zahlen an den Kinokassen geschrieben worden sind.
Weil die alle wieder ins Kino durften. Darum hätte es auch Bambi hinstellen können. Hätte auch funktioniert. Der Film ist scheiße. Der Top Gun Film ist scheiße, Hauke. Der ist also wirklich, das ist wirklich Quatsch.
Ja, alles klar.
Ja.
Also, F1 gut.
Top
laut
Gun
Daniel,
scheiße.
Nicht Top Gun an sich, sondern Maverick nicht gut.
Genau.
Daniel Hüttmann. Daniel Hüttmann dann entschieden. Ne?
Man hat entschieden.
Ne? Matzen, gut, aber gehen halt die gleichen Leute hin wie bei Freiwild und bei den Onkels.
Ärzte.
Und Ärzte Rammstein. Ärzte Rammstein, ne?
Ist
Turnstyle, aber geil.
Turnstyle war geil.
Der Turnstyle, da geht keiner hin mit dem Rammstein-Shirt.
Ja, habe ich nicht gesehen, dass da jemand mit dem Rammstein-Shirt war. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber mal ernst, komm.
Ja, ich weiß.
Also.
Ich hab ganz vermisst, wie schwarz-weiß du die Sachen wieder sehen kannst.
Ich liebe schwarz-weiß. Sag mal, bist du eigentlich schon in deiner Midlife-Crisis angekommen oder kommt die noch?
Ich war schon seit 19 in meiner Midlife-Crisis.
Du warst schon seit 19. Also es ist ja normalerweise so, in der Midlife-Crisis, Männer, also dieses typische Bild, Motorrad kaufen, Auto kaufen.
Ja, siehst du den Porsche da draußen?
Genau, so ungefähr
den
ist das ja.
Den E-Porsche, den ich mir gerade geholt habe.
Weißt du, was passiert, wenn ich in die Midlife-Crisis komme? Habe ich mir gestern überlegt.
Ja, dann fängst du aber an, beim Let's Dance Tourmanagement zu machen.
Nee, überhaupt nicht. Ich werd mir irgendwo eine kleine Ranch kaufen, ein paar Pferde, ein paar Rinder, hol mir ein paar Cowboys und dann mache ich einen auf Yellowstone. Ich hab wieder Yellowstone angefangen. Yellowstone hat sich in den, ich weiß nicht, wie lange gibt's diese jetzt, ich glaube 2 Jahre kommt es hin. Ich glaube 2 Jahre, ne?
Echt? Ja. So kurz?
Ja.
Ich glaube schon. Diesen Hype halt mitbekommen, aber ich habe nicht.
Lass es drei sein.
Hab ihn nicht verstanden. Ich habe auch schon gehört, dass es schon vereinzelte Ableger aus dem Yellowstone Kosmos geben
richtig,
soll.
Richtig.
Dass, ich wollte gerade sagen, Sean Connery, aber es ist Kevin Costner.
Genau, Kevin Costner.
Kevin Costner spielt mit und hat, glaube ich, auch Regie geführt. Ne?
Richtig. Und diese Serie, ich gucke sie jetzt zum dritten Mal. Tatsächlich. Diese Serie ist für mich zu einer absoluten Feel-Good-Serie geworden. Das ist so krass. Ich gucke diese Serie und ich feiere das so dermaßen ab. Die Serie ist so unglaublich gut, wirklich. Das ist meine absolute Lieblingsserie, ist kein Scherz. Und ich glaube, irgendwann werde ich das machen. Dann reite ich so den Sonnenuntergang entgegen. Und ich lasse dieses ganze politische und Intrigending weg, weil das wäre mir zu anstrengend. Das wäre mir viel zu anstrengend, aber alles andere ist geil. Also diese Serie macht mich so glücklich.
Da musst du reiten lernen. Ich dachte, du hast Angst vor Pferden.
Das hat meine Frau auch gesagt, du hast doch Angst vor Pferden. Ich habe gesagt, dann musst du mir helfen, meine Angst zu überwinden. So, und dann muss ich reiten lernen.
Dann darfst du erstmal auf dem Shetland-Pony darfst du reiten.
Nee, ich würde direkt anfangen mit dem Großen.
Würdest du wirklich mit dem Großen
Pferd? Ich würde direkt anfangen mit dem Großen. Ich hätte auch, ich meine, ich habe ja Angst vor Pferden, das wissen wir ja alle. Und ich hätte wirklich mal Bock zu reiten.
Also, ja, aber das sagst du jetzt einfach hier nur so. Das
nee, weißt
du,
nein,
das gibt
nein,
halt,
nein.
Es gibt halt den Podcast, Daniel, der halt erzählt, gerne anfangen zu reiten.
Nee, nicht anfangen, ich würde gerne mal reiten. Ich will nicht anfangen zu reiten, ich würde gerne mal reiten.
So, dann gibt man ihnen die Möglichkeiten, hier auf meinem Schloss in Niedersachsen halt da mal ein Pferd hinzustellen und mal sagen, hier, das ist das Pferd. Daniel, streiche mal, komm mal vorbei und setz dich da mal da drauf.
Ich sage dir jetzt so, wenn du das möglich machst.
Ja, möglich machen ist halt einfach, du setzt dich halt ins Auto und fährst zum Schloss.
Ja, aber da wäre ich wirklich sofort dabei. Ernsthaft. Ich würde es sofort machen. Ich habe da wirklich Bock drauf. Kein Scherz. Wirklich. Ich würde es machen. Ich müsste mich kurz mit dem Pferdchen anfreunden. Es darf auch kein Arschlochpferd sein.
Bitte? Nein, es ist kein Arschlochpferd.
Es darf kein Arschlochpferd sein.
Zwei Pferde. Auf dem einen kannst du nicht mehr so reiten, weil ein Gnadenbrot
ja,
und alt.
Ja, okay.
Aber das andere ist noch
fit.
Top in Form.
Ey, gib mir einen Sattel und zeig mir, wie es geht. Ich bin wirklich dabei. Du darfst es auch filmen.
Echt?
Wir könnten eine Story draus machen.
Können wir einen Podcast machen auf dem Pferd? Wie es sich anfühlt, auf dem Pferd zu sein?
Wir können ja einen Videopodcast machen, der nur so 10, 15 Minuten dauert. Weißt du? Und dann zeigen wir einfach, wie ich reite. Das sieht bestimmt alle.
Ja, das ist total. Nee, das Ding ist halt einfach, Pferde riechen das doch, dass du Angst hast. So, dann kommst du da halt hin, dann ja, riecht es dich und dann denkst du halt erstmal, interessanter Typ und dann, oh, nee, kippen, altes Bier, das ist mein Typ, aber...
Ich würde es wirklich, also es ist kein Scherz, wenn du das möglich machen kannst, würde ich das definitiv
so
machen.
So, und dann bist du auf dem Pferd und dann hast du Blut geleckt. Und dann sagst du, Mecklenburg-Vorpommern, ich hole mir da eine Ranch oder was.
Ja, ich glaube, das wäre meine Midlife-Crisis-Geschichte.
Ja, gut, aber es gibt keine Spätis, ne? Und es gibt ja auch immer Arbeit zu Hause.
Ja.
Also ich kann dir sagen, so
ja.
Das gehört.
Aber dafür habe ich ja dann Cowboys.
Da habe ich wieder
Cowboys,
ja, richtig.
Die das machen.
In Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Suche Cowboys.
Ja, und die können dann halt auch dieses ganze Intrigending für mich und das Töten und so übernehmen und dann halt die
richtig.
Leute also in Schluchten schmeißen.
Vier Cowboys, so. die AfD ja. wählen und.
Das tun die auf gar keinen Fall.
Nein.
Die Cowboys wählen keine AfD. Nee, aber das wäre, glaube ich.
Richtige
so,
Cowboys wählen keine AfD.
Nee, richtige Cowboys wählen keine AfD.
Das wäre so zum Beispiel nämlich. Merch. Ja, was
oh, geiler so, Merch, ne?
Was ja, richtige Cowboys wählen nicht.
Mega! Oh, wie gut ist das T-Shirt denn? Das würde ich mir sofort, das mache ich mir doch direkt. Richtige Cowboys wählen keine AfD.
Yellowstone.
Mega geil, Yellowstone. Mega geil, richtige Cowboys wählen keine AfD. Ist doch mega gut.
Voll.
Fällt total ab. Besser. Nee, aber Leute, guckt euch bitte wirklich, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, guckt euch Yellowstone an und gerne auch diese Ableger, von denen du gerade erzählt hast, die laufen halt auf Netflix.
Wie viele gibt es denn davon?
Lass mich kurz überlegen, 2 aktuell, 18, also es wird dann die Vorgeschichte dieser Dutton Ranch, also er heißt ja, ne, Dutton, Yellowstone Dutton Ranch, es wird die Vorgeschichte erzählt, wie die zu diesem Land gekommen sind, was natürlich von Indianern geklaut worden ist und etc.
Spielt dann Kevin Costner seinen eigenen Sohn?
Nein. Das sind ganz andere, alles andere Schauspieler. 1833 heißt das eine, das andere glaube ich 19. Ich weiß nicht was. In der zweiten Staffel sozusagen spielt Harrison Ford und Helen Mirren spielen sozusagen Mirren. Die Duttons auch wirklich geile Serie, weil Harrison Ford ist halt mega geil, Helen Mirren ist mega geil. Und es gibt jetzt glaube ich dann die nächste, wo die schon fast an den Duttons ran sind. Und dann gibt's aber von Yellowstone an sich wird es Ableger geben. Einmal sein Sohn, der macht dann irgendwas mit, weiß ich nicht, mit so polizeiartig. Dann seine Tochter und der eine Cowboy, die heiraten, davon wird es einen Ableger geben. Ich freue mich da voll drauf. Ich habe da voll Bock drauf. Die sollen das mal schnell.
Gab es nicht dieses Jahr auch einen wahnsinnig unerfolgreichen Kinofilm, der sich auf Yellowstone
beruht? Nee, Open Land hieß der, glaube ich. Hat aber nichts mit Yellowstone zu tun. Das war auch einfach nur ein Cowboy-Film, also ein Western. New Modern Western.
Ist das die Midlife Crisis von Kevin Costner?
Ich glaube, das ist die Midlife Crisis von Kevin Costner.
Weil er seinen größten Erfolg mit einem Cowboy-Film gemacht hat.
Der mit dem Wolf tanzt. Großartiger
und dann
Film.
Für sich gesagt hat, eigentlich Waterworld war nix, Robin Hood war auch nix.
Postman war so okay.
Aber war auch nix.
Nee.
Und dann wird es auch schon wieder, ne? Ja. Interview mit einem Vampir, wollte ich gerade sagen. Nee, hier Secretary, nee, wie hieß denn das? Der Bodyguard, der mich liebte.
Bodyguard.
Ja. Aber sag mir doch mal einen wirklich großen, erfolgreichen Film von Kevin Costner.
Robin Hood. Ist so. Robin Hood war mega erfolgreich. Robin Hood war ultra erfolgreich. Also wirklich, ernsthaft jetzt. Der war wirklich wahnsinnig erfolgreich damals. Also, ich sag mal hier, Waterworld ging halt so ein bisschen unter. Hahaha.
Das ist der Humor. Den
wollen wir.
Den wollen wir.
Dann gab's ja noch Postman, der wirklich ein super Film ist tatsächlich. Also, wenn du den noch nicht gesehen hast, schau dir mal Postman an. Der ist wirklich großartig, macht voll Bock. Ist auch, glaube ich, nie so groß geworden.
Postman?
Ja.
Ich glaube, Postman war zu seiner Zeit einer der teuersten Filme, die gemacht worden sind und bezog sich auf eine Dystopie in Amerika, keine Ahnung, nuklearer Holocaust, was auch immer, irgendwas, keine Ahnung, es gab auf jeden Fall keine Post mehr. Und Kevin Costner wurde zum ersten Postreiter.
Es gab verschiedene, wie nennt man das, Banden oder Sektionen, die sich halt in so verschanzt haben. Und Kevin Costner war irgendwann in so einem Auto, hat sich ja Zuflucht gesucht und hat dann eine Posttasche gefunden. Die hat er mitgenommen. Und dann wollte er in so eine Gemeinde rein und diese Gemeinden lassen halt nicht jeden rein, weil sie denken, das sind irgendwie böse Menschen. Und dann hatte er Post dabei, hat so getan, als wäre er der Postmann. Weißt du? So, und so ist er da reingekommen, hat sich also da reingeschlichen und hat dann angefangen, diese Post zu verteilen und hat dann aber, kamen immer mehr Leute, die da Bock drauf haben, die da irgendwas Wichtiges dran gesehen haben, dass sich die Leute innerhalb dieser Gemeinden halt connecten können so und haben dann die Post verteilt. Dann gab es die bösen Hornissen, die hießen wirklich Hornissen, das war so richtig bescheuert. die fanden das halt nicht so geil, weil die halt alles da irgendwie beherrschen wollten und dann gab es halt so ein bisschen Krieg, keine Ahnung. Das war wirklich ein sehr, 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 sehr guter Film. Tom Petty spielt da mit und Tom Petty spielt sich selber, was ultra witzig ist.
Spielt Tom Petty den Gegenspieler?
Nee, Tom Petty spielt irgend so ein Chef von so einer Gemeinde. So, und dann sagt Kevin Costner irgendwann so zu ihm, sag mal, ich kenne dich doch irgendwo, ja, du warst doch mal hier. Und er so, das war vor langer, langer Zeit. Das war geil.
Ach, die 90er.
Das waren noch Filme damals, so. Aber Bodyguard war, glaube ich, auch sehr erfolgreich. Auf jeden Fall. So, aber
allein durch Whitney Houston.
Ja, ich wollte gerade sagen, allein durch Whitney Houston. Gibt es jetzt auch ein Musical von, im Übrigen.
Bodyguard. Von Bodyguard? Mhm. Ah, ja. Mhm. Ich glaube, in Hamburg läuft auch gerade das Michael-Musical.
Der Michael-Film kommt ja bald. Da habe ich jetzt den Trailer zu gesehen. Weiß ich auch noch nicht, ob ich das geil finde.
Ja, aber das ist genau das Ding eigentlich, ne? Du sagst halt hier die.
Nee, es geht um den Schauspieler.
Also.
Es geht einfach, also
wer soll denn? P.D.D. spielt Michael Jackson.
Nein, es geht nicht um den Schauspieler, es geht um die deutsche Synchro des Schauspielers. Also, das ist so ätzend und kindlich und das, also es ist schlimm. Ich weiß nicht, ob ich das auf Deutsch die ganze Zeit ertragen könnte.
Musst du ja nicht, kannst ja ein Original gucken.
Könnte ich, ja.
Machst du aber nicht.
Mache ich aber nicht. Richtig.
Das ist meine Errungenschaft dieses Jahres. Und zwar habe ich dieses Jahr viel mehr Filme gesehen im Original mit Untertitel, als dass ich mir die deutsche Synchro angehört habe und habe jetzt das Problem, dass ich mir Filme mit deutscher Synchro nicht mehr ganz so genüsslich angucken kann wie vorher, weil ich viel zu viel verstehe auf einmal. Also irgendwann kam so dieser Lernumschwung, krass. Auch ohne Untertitel verstehst du jetzt gerade, was da passiert und kannst dir manche Wörter, die du vielleicht noch nicht mal in deinem 10. Klasse Englisch Vokabelunterricht ins Vokabelheft geschrieben hast, kannst du auf einmal umwandeln und kannst auf einmal das Denken, was die halt gerade sagen.
Ja.
Und das finde ich fantastisch. Und das ist so dieser Punkt, wo ich gedacht habe, geil, ist das cool. Und auf der anderen Seite sorgt das dafür, dass ich, wenn ich ins Kino gehe und mir irgendwelche Megablockbuster auf Deutsch angucke, einfach denke so, Deshalb.
Warst du im Kino in letzter Zeit
eigentlich? Ja.
Was hast du geguckt, wenn ich fragen darf?
Das ist die große Frage. Was habe ich das letzte Mal im Kino gesehen?
Da kann es ja nicht gut gewesen sein.
Was habe ich gesehen? Wie heißt es? Fantastic Four.
Okay.
Hast
du den Bruce Springsteen Film gesehen?
Pedro Pascal? Nee, habe ich nicht gesehen.
Pedro Pascal?
Ja, genau.
Pedro meinst du? Ich habe Pedro verstanden.
Ja.
Okay.
Der war mir doch beim Michael Jackson Film.
Ja. Hast du den Bruce
Springsteen? Pedro Pascal.
Den Bruce Springsteen Film gesehen?
Habe ich nicht gesehen.
Da bin ich ja noch. Der läuft nicht mehr. Ich glaube, der kommt jetzt bald auf Prime. Ich wollte ihn auf Tour gucken und hab's verkackt. Irgendwie am Off-Day.
Kommt doch alles auf Prime.
Ja, darum.
Jetzt Netflix kauft Warner.
Alter.
Dann wird das wird der Tod des Kinos sein.
Das kann passieren. HBO Max kommt nach Deutschland ab Januar. Ab 11. oder 12. Januar haben wir HBO in Deutschland. Bedeutet, dass wahrscheinlich auch dann alle HBO-Serien auf Wow und wo sie überall gerade sind, komplett verschwinden werden. Definitiv. Was ich erstmal gut finde, dann habe ich alle HBO-Sachen auf einem Streaming-Dienst, weil HBO hat einfach geile Serien und, ne? Und auch ganz viele Serien, die du werden kommen, die du hier gar nicht bekommst. Also die gibt's, also die hat einfach keiner, aber HBO wird sie dann haben. Und da freue ich mich echt drauf.
Freue ich mich ja und freue ich mich nein. Mhm. Weil, ne, gerade wenn's, also ich glaube, Netflix kauft Warner und HBO.
Ja, aber HBO bleibt eigenständig. Netflix wird keine HBO-Serien haben.
Naja, gucken wir mal, wie das halt
wird. Das machen sie keinen Streamingdienst, das ist ja Quatsch.
Aber also, das heißt generell, was hat das mit dem Kino zu tun? Ich finde zum Beispiel, Netflix hat ein ganz großes Problem, wenn sie eigene Filme machen, dass sie auch Filme machen, die zwar ins Kino kommen, wir tun so, als wenn wir, dass wir Filme produzieren, die halt auch einen Oscar gewinnen können. Mhm. Hier mit Scorsese und Robert De Niro, die Geschichte und irgendwas war noch. Aber trotzdem, die sind dann ja eine Woche später schon auf Netflix.
Aber das sind die normalen Filme bei Prime mittlerweile auch.
Und das ist das Problem.
Ja, ich meine,
warum willst du noch ins Kino gehen? Wenn du doch die Möglichkeit hast, für
17,99
im Monat dir den ganzen Kram halt zu holen. Und ich glaube, das wird irgendwann für ganz, ganz viele Kinos der Untergang sein. Bestimmt. Also zum Beispiel hier das UCI in Othmarschen. Mhm. Das hat, glaube ich, irgendwie einen Wasserschaden gehabt. Haben sie gar nicht mehr wieder aufgemacht. Es ist dicht. Lohnt sich nicht mehr. Mhm. Ne? Ich meine, da ist eine riesengroße IMAX-Bühne. Und gerade wenn du solche Filme hast wie Nolans Odyssee, der jetzt nächstes Jahr rauskommen wird, wo ich sehr gespannt bin, was da passiert. Das funktioniert doch nur im Kino. Und
ja, für einige Leute funktioniert das halt dann aber leider auch auf ihrem großen Fernseher zu Hause.
Das stimmt. Aber es ist halt so ein bisschen der Untergang der Kunst, weil Netflix-Filme werden so produziert, dass du, egal ob du bügelst oder nebenbei halt noch ein bisschen Doomscrolling machst, dass du alle 2 Minuten die Handlung nochmal erklärt bekommst.
Das stimmt, ja.
Und was ich finde, es ist dann so schade für Filme, für Filmfilme.
Mhm.
Und ich weiß, was du meinst. Deshalb, ich weine dem Ganzen ein bisschen her. Ist so ein bisschen wie das, was mit dem Theater passiert ist, das, was sowieso mit Videotheken passiert ist, das ja sowieso egal ist. Aber was natürlich nicht wirklich egal ist, aber du musst halt das nehmen, was du halt bekommst. Das heißt, wie viele Filme, gerade wenn es um Disney geht, werden nochmal wieder in die Produktionsräume reingeworfen, in den Editingraum und werden dann nochmal, wie soll man sagen, nochmal grundgeshaped. Alles, was mit Star Wars zu tun hat. Mhm. Oh, wir machen hier nochmal den neuen Anakin rein, wir machen hier nochmal ein paar Szenen halt hinein, wir ändern da nochmal, weil die Gesellschaft das möchte, nochmal kurz einen Dialog vielleicht, vielleicht ist der zu gefährlich, vielleicht, ne, weißt du. Und deshalb finde ich es eigentlich total gut, ganz viele Filme, die ich habe, auch nochmal analog zu haben, um sie dann einfach zu haben. Weil
verstehe ich.
Irgendwann, ne, wie oft guckst du nach einem Film, ach, den gibt's halt gerade nicht.
Ja, genau. Ja.
Oder das, was ich halt habe, warum ich früher auch angefangen habe, kein Fernsehen, also lineares, also Filme im linearen Fernsehen zu gucken, weil erstens die Werbeunterbrechungen mich genervt haben und zweitens, weil die durchgehend geschnitten gewesen
Komplett.
Sind.
Komplett. Ja, ist wirklich so.
Weil da jemand halt einfach die Macht hat zu sagen, das machen wir jetzt einfach
genau.
so. Aber wenn du das Original halt bei dir zu Hause hast, weißt du halt, das wird halt nicht mehr angefasst. Und gerade bei Filmen, weiß ich nicht, die ich mir immer wieder angucke. Harry Potter.
Ja.
Weiß nicht, was man da noch Großartiges rausschneiden kann. Da, deshalb. Also, man kann ja mal gucken, was passiert. Wir werden es nicht aufhalten können.
Wir werden es nicht aufhalten können. Was ich noch ganz kurz sagen möchte, ich habe den neuen Stromberg-Film gesehen.
Oha! Pause.
Ja, Pause. Die einzige Figur in diesem Film
ist Bjarne Mädel,
der
seine Figur weiterentwickelt hat. Das heißt, ich habe den Film noch nicht mal gesehen, aber ich habe ganz viele Kritiken gehört.
Aber genau so ist es. Es
ist das Bjarne Mädel die einzige Figur, die man wirklich lieb hat und wo man wirklich drüber lachen kann.
Ja.
Alles andere ist der Cringe, den wir vor 10 Jahren schon gehabt haben.
Nee, es ist eben nicht der Cringe, den wir vor 10 Jahren gehabt haben. Den Cringe, den wir vor 10 Jahren gehabt haben. Also die Serie ist einfach gut. Wenn ich mir die Serie heute angucke, ist das eine wahnsinnig gute, witzige, böse Serie. Komplett. So. Aber die Idee in diesem Film nochmal, also wir spoilern jetzt einfach mal ein bisschen, nochmal diese Doku-Leute zu holen und dann ein Wiedersehen von allen Beteiligten zu machen. Man kennt das ja, ne? Bei irgendwelchen Trash-TV-Serien kommen sie am Ende alle nochmal zusammen und dann wird irgendwie gequatscht und Frauke Ludewig erzählt ein bisschen was. So ist das in diesem Film halt auch. Die kommen alle nochmal zusammen und Stromberg holt die dann irgendwie alle dazu. Und ja, es gibt auch bei Bernd ein paar witzige Sachen, wo ich sage, okay, das ist cool, aber dass er hinterher auf so einen Selbstfindungstrip geht. Also weißt du, was darf ein Stromberg in der heutigen Zeit noch? Boah, halt dein Maul, ernsthaft. Alter, ey, ihr bedient doch genau den ganzen Scheiß, wo sich die Vollidioten gerade drüber aufregen. Also wirklich, das war so unnötig. Das war so unnötig, was sie gemacht haben. Wirklich. Und auch überhaupt nicht witzig. Überhaupt gar nicht einfach. So, wenn er dann drüber nachdenkt, was darf ein Stromberg noch sagen? In meinen Augen darf ein Stromberg alles sagen. So. Das ist halt Stromberg. Und Stromberg muss nicht darüber nachdenken, ob er jetzt ein alter weißer Mann ist und halt die Putzfrau nicht mehr angraben darf.
Ja.
Das soll er machen. Also weißt du, das ist halt Stromberg. So, er muss nicht sich in Frage stellen. Fand ich richtig albern. Also fand ich richtig, richtig, richtig doll albern und dumm und wirklich ätzend. Und die Leute im Kino, das war so lustig, die Leute im Kino um mich rum, wie gelangweilt die alle waren. Es sind Leute rausgegangen ab der Hälfte, wirklich, die sind nicht wiedergekommen. Und um mich herum, es wurde geredet und aufs Handy geguckt. Und niemand hat anscheinend diesen Film irgendwie wirklich wahrgenommen, weil er so unfassbar ätzend war. Und ich habe da echt viel von, ich habe viel gehofft. So. Aber das war Müll. Bjarne Mädel, ey, bester Mann, auf jeden Fall definitiv. Rolle mega geil weiterentwickelt, mega gut gespielt auch einfach. Und wie gesagt, Stromberg hatte seine Momente, aber der Rest, also Ulf und Tanja, hätt's auch weglassen können. Also wirklich.
Aber ich habe seit 10 Jahren, glaube ich, nicht mehr über Ulf und Tanja nachgedacht. Ist ja so. Ja. Wen man nicht wegdenken kann, ist Fjord. Die kommen nämlich ins Grünspan. Und zwar nächstes Jahr im März.
Yes.
Und haben jetzt schon die zweite Single rausgebracht. Relativ fix, finde ich.
Ja.
Und mit Messer. Neue Single. Nämlich letzte Woche habe ich noch 43 auf unsere Playlist gepackt. Und jetzt ist schon Messer draußen. Ja. Und man hat das Gefühl, die knüpfen irgendwo an, wo sie mal vergessen haben, dass sie daherkommen. Und zwar wieder richtig hart in Metal, ohne dabei sperrig zu werden.
Voll.
Also auch Messer ist ein verdammt guter Song. Messer kommt auch auf unsere Playlist, die da heißt Astra Colada Nachtasyl Playliste, die wir auf Spotify führen. Die könnt ihr euch meinetwegen runterladen oder uns halt ein Like geben. Generell könnt ihr uns immer ein kleines Like geben. Da freut sich der Algorithmus. Auch wenn viele Leute von euch vielleicht gar nicht mehr bei Spotify sind. Ihr könnt uns natürlich auch bei Apple Podcasts oder bei Tidal, oder bei Tidal gibt es nicht, aber Amazon, Deezer, da sind wir überall vorhanden. Und wenn ihr von Spotify runtergeht, ist das nicht mein Problem. Ich finde das gut.
Genau. Ich wünsche mir von Herre Magazin, von dem Album Sippenhaft, was voll untergegangen ist, weil es einfach auch nicht geil produziert ist. Aber das weiß die Band auch selber und sagt die Band auch selber. Wünsche ich mir
ins Jahr 1943 genau, zurück.
Reißt mich zusammen, ist halt wirklich voll geil. Dann wünsche ich mir von Audio 88, Worüber willst du reden? Und von Coldplay, Fix You. Weil es einfach ein geiler Song ist.
Okay, gut.
Ist wahnsinnig schön.
Und dann seid auch ihr in unserer Lovecam mit eurem Gesicht ganz, ganz fett drauf.
Wir hatten eine Dancecam bei Let's Dance.
Hattet ihr?
In der Pause hatten wir eine Dancecam.
Das heißt sozusagen, immer wenn jemand gefilmt worden ist, ja, musste er tanzen.
Genau, es lief halt Mucke im Hintergrund die ganze Zeit und dann ist die Dancecam immer auf Leute drauf und dann mussten die tanzen, was die auch alle getan haben.
Warst du jemals auf dieser Dancecam mit drauf?
Ja, zweimal, weil unser Kameramann das witzig fand. Ich nicht. Sagen wir es einfach mal so.
Was hast du dann gemacht für einen Move?
Ich bin weggegangen.
Ja, so ist er, der Daniel.
So ist er. Süß, flauschig, knuffig.
Richtig.
So ist er.
Das haben wir gelernt. Daniel geht auf ein Pferd. Und zwar bald. Wir nehmen das auf. Wir hören uns nächste Woche.
Genau.
Und ich freue mich. Erstmal, jetzt sagen wir noch nicht fröhliche Weihnachten.
Nee, das machen wir nächste Woche.
Kauft eure Geschenke ein.
Genau.
Und
vielleicht haben wir nächste Woche auch mal wieder so ein paar gesellschaftliche Themen. Ich bin ja voll raus, ne? Also ich weiß überhaupt nicht, was passiert ist. Ich habe nur irgendwie gehört, dass Donald Trump irgendwelche Wörter verboten hat in den USA.
So weit bist du raus.
So, ich bin völlig raus. Ja, ich weiß überhaupt nicht, was passiert ist in den letzten Monaten.
Heute ist Montag, für euch ist Donnerstag. Bis Donnerstag weiß Daniel, was in Australien passiert ist und wir hören uns nächste Woche. Tschüss.
Tschüss. Was ist denn in Australien passiert? Nee.